Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, guten Tag, liebe Zuhörer. Willkommen zu Podcast Episode 6. Heute haben wir den Peter Bornstein bei mir im Studio, sozusagen virtuellem Studio. Hallo Peter.
Hallo Xiaolong, grüß dich.
Ja, danke, dass du Zeit genommen hast. Peter, ich freue mich sehr, dass du heute in diesem Format mein Gast sein kannst. Für die Zuhörer, Peter Bornstein hat Wirtschaftssinologie studiert. Seit 1991 hat er die Hälfte seines Lebens in Beijing, Shanghai, Guangzhou, also in China gearbeitet. Wenn er gerade nicht in China lebte, war er dann für Firmen in Malaysia, Singapur, also in Asien und auch in Europa und auch in Deutschland im Einsatz. Herr Bornstein hat als Geschäftsführer für verschiedene internationale IT- und Technologiefirmen in China tätig und hat deren China-Geschäft auf- und ausgebaut, bei Bedarf auch restrukturiert. Also insofern, Peter, das zeichnet dich aus. Ich freue mich, dass du heute dann deine Erfahrungen mit den Zuhörern auch teilen kannst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Xiaolong.
Ich werde jetzt gleich ins Thema kommen und dir eine erste Frage stellen. Wie hast du da entschieden, oder warum hast du entschieden, Chinesisch zu studieren oder zu lernen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war so ein bisschen Zufall eigentlich. Ich habe jetzt also keinen Vorfahren, der ein alter China-Händler war oder ähnliches, und wollte BWL studieren. Aber damals BWLer gab es wie Sand am Meer. Und ich suchte noch so ein bisschen einen Input, wo ich sage, na, nur BWL, das ist mir zu trocken. Ich brauche einen kulturellen Input, mal was Neues. Ich selber bin auch halb Schwede, habe auch in Amerika mein Abitur gemacht und solche Dinge. Und da suchte ich noch was anderes. Und da gab es dann diesen Studiengang, der Chinesisch, Japanisch oder Arabisch sozusagen als Add-on zur Wirtschaft angeboten hat. Und da habe ich dann in der Tat per Los zwischen Chinesisch und Japanisch mich entschieden, weil es ist beides diese Herausforderung, diese Anforderung eines neuen kulturellen Inputs erfüllt hat. Und dann ist es Chinesisch geworden. Und im Nachhinein, wenn ich sehe, die Entwicklung, die China genommen hat, dann war das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung.
Gute Los. Sonst hätten wir auch nicht getroffen. Da sitzen wir heute auch nicht zusammen. Wo hast du eigentlich studiert?
Ich habe in Bremen studiert. Also es war so ein Kombinstudium in Bremen und dann Teil dessen eben auch ein Jahr in China zu sein, dort ein halbes Jahr Sprachkurses zu machen und auch Praktikum zu machen und dann wieder zurück nach Bremen. Und dann, ging es dann weiter nachher relativ schnell nach dem Studium eben auch nach China, weil in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, waren so Leute wie ich ja noch etwas Besonderes. Und da gab es dann natürlich Firmen, die sagten, Mensch, das ist ja prima, ein Europäer, der auch China versteht und die Sprache spricht, den müssen wir unbedingt dorthin schicken.
Ja, Macht Sinn. Und ich habe von dem Studiengang an der Uni Bremen schon öfter mal gehört. Das ist so ein bisschen so ein Pionier oder Vorreiter in damalige deutsche Universität, die auch Chinesisch angeboten hat, oder?
Das war einer der ersten. Das war noch so ein Sonderstudiengang, finanziert vom Bildungsministerium als so ein Pilotprogramm. Wir gehörten zu den ersten Jahrgängen damals. War alles ein bisschen chaotisch, was vielleicht auch eine ganz gute Vorbereitung war auf ein internationales Leben, dass man selber zusehen muss, wie man zurechtkommt und nicht alles schon hundertprozentig funktioniert. Mittlerweile gibt es mehrere solche Studiengänge War aber eine sehr interessante Sache. Und 1991 nach China zu kommen, das war noch ein ganz anderes China. Das war in China, bevor McDonald's gekommen ist. Und das umschreibt es so ganz gut. Also es war noch sehr, sehr basic. Damals. Mein erster Gedanke, ich kam Anfang 91, ich war Ende 1990 in der DDR gewesen, zur Feier, weil ich da Verwandte hatte, und kam dann 2 Monate später zum ersten Mal nach China und dachte, boah, das sieht aber sehr ähnlich aus hier. Die Farben sind ähnlich, es riecht ähnlich. Es hat sich sehr verändert, China, seitdem.
Das ist richtig. Anfang 91, das Straßenbild, noch viele Fahrräder und Autos gibt es nur Santana, vielleicht ein oder andere Modelle. Ja, das sind wirklich tatsächlich noch andere Zeiten. Hat das dich sehr beeindruckt, dieses Straßenbild, oder was hat dich am meisten sozusagen beeindruckt in der ersten China-Phase?
Ja, das war natürlich beeindruckend mit den vielen Fahrrädern noch und nicht nur positiv, natürlich auch, wenn man aus Westdeutschland kommt, dann so ein etwas ärmliches Land. Andererseits, die Dynamik war damals schon zu spüren. Die Leute wollen was verändern, es tut sich viel. Das war, ich meine, wir kommen ja sicherlich auch noch mehr auf Business-Dinge zu reden. Aber ein Ding, was auch ein kultureller Unterschied war, den ich auch nachher immer wieder festgestellt habe, was sehr Positives ist, auch das Denken an den anderen, gerade auch im privaten Bereich. Eine kleine Anekdote da. Ich hatte dann als Student auch eine Freundin, eine chinesische Freundin. Und wenn wir uns dann mittags getroffen haben, wir haben beide an derselben Uni studiert, ging es darum, wo gehen wir denn hin zum Essen? Und in Deutschland, da schlägt mal der eine was vor, da schlägt mal der andere was vor, wo er gerne hingeht, und dann geht man mal dorthin und mal dahin. Und so habe ich das dann auch gemacht, habe ich gehört, ich würde gerne dahin gehen, und dann hat sie was vorgeschlagen, wo sie hingehen werde, und nach einer Weile war sie ganz unglücklich. Ich sage, ja, wieso das denn? Ja, wir gehen immer dahin, wo du hingehen willst. Weil sie aus Rücksicht natürlich, sie wusste, was ich gerne mag, hat sie immer das vorgeschlagen, wo ich gerne hingehe. Ich habe natürlich als Westler immer das vorgeschlagen, wo ich hingehen will. Also sind wir nie reingegangen, wo sie hingegangen ist. Ja, okay. Ganz interessante kulturelle Erfahrungen, die man dann macht, und auch die Rücksichtnahme im kulturellen Bereich, im Freundeskreis und nachher letztendlich auch im Kollegenkreis, was man da lernt als Student, was man nachher wieder anwenden kann.
Das habe ich auch von vielen gehört. Also Kultur kann man nicht so alles in so 4 Jahre Lehrgang lernen, sondern muss wirklich vor Ort erleben. Ne? Das ist viel effektiver. Aber nichts gegen so einen Studiengang, da ist dann natürlich erstmal gut vorbereitet. Du hast ja gut hingewiesen, dass wir gerne auch über Business reden. Du hast natürlich 91, wenn ich jetzt so mit Kopf rechne, das ist ja schon über 20 Jahre auf jeden Fall. Und ich mit den Zahlen so spät, jetzt in China, weiß man nicht. Das sind ja viele Stationen. Welche Stationen würdest du sagen, da bist du sehr zufrieden mit und sehr stolz drauf, weil da erfolgreich, sehr erfolgreich für dich war oder besonders erfolgreich war?
Ja, ich glaube, jede Station hat da seine eigenen Erfolge. Ich war ja die meiste Zeit, sag ich mal, in der Software- und der Service-Branche unterwegs. Am Anfang natürlich als, sag ich mal, kleiner Verkäufer von ERP-Systemen. Und da waren die Erfolge ganz persönlicher Natur, wenn man dann eine Software verkauft hat. Und danach dann einen Umschlag mit Dollarnoten bekam, weil die Steuergesetze in den 90er Jahren vielleicht noch nicht so angewendet wurden, wie sie es heute werden. Ja, ich glaube, das ist alles verjährt, da kann man jetzt mal drüber sprechen. Aber später, die meiste Zeit war ich ja dann als Geschäftsführer unterwegs, eben für internationale Firmen. im Software- und Dienstleistungsbereich. Und Erfolge waren sicherlich in Shanghai, als wir Marktführer für ERP-Systeme waren, weil wir ein kleineres System hatten, was viele internationale Firmen genutzt haben, um ihr China-Geschäft aufzubauen, wo SAP dann einfach zu groß war. Und dann eben wir sehr viele Kunden hatten, die dann zum Teil 10, 20 Joint Ventures und Firmen in China mit ihrem ERP-System bestückt haben, was eben nicht SAP war.
Ja, ja.
Ein anderer Erfolg, auch ganz persönlicher Natur, ist vielleicht für eine schwedische Firma ein Projektoffice in China übernommen zu haben, so in Peking. Und nach meiner Zeit hatten wir 5 Teams an verschiedenen Standorten, nicht nur Peking, auch Shanghai, Canton, Chengdu, Nanjing. Aber andere Dinge sind auch jetzt nicht sozusagen, was für mich schön gewesen ist, aber was dann einfach auch eher ideeller Natur ist, dabei zu sein, wenn Firmen wachsen oder neue Dinge probieren. Du kennst es vor einigen Jahren, die Firma Koros, ein Automobilhersteller.
Ja.
Das war das erste internationale Projekt, jetzt kein Joint Venture oder Staatsunternehmen.
Ja.
Da bin ich mit meiner damaligen Firma groß dabei gewesen, in der Dienstleistung und After-Sales-Bereich, zu sehen, wie das wächst. Das hat am Markt dann leider nicht den Erfolg gehabt, den man sich vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz war das ein interessantes Projekt.
Ja.
Jetzt bei meiner letzten Firma, der MSG Software in Shanghai, da waren wir bei WM Motor, einem neuen Player in der E-Mobility, auch in den Anfangstagen mit dabei. Da wird man sehen, was sich da alles durchsetzt und wer von diesen Playern in der E-Mobility sich jetzt durchsetzt.
Ja.
Aber das sind spannende Projekte, wo viel passiert und wo man dann auch als Lieferant einfach engagiert ist und sich freut, dabei zu sein.
Ja, eine Erklärung, WM ist wahrscheinlich Weltmeister, meinst du, ne, als Marke?
Weltmeister, genau.
Ja, genau, das ist bekannt.
Die Start-up.
Ja, ja, richtig. Richtig. Und da kennst du dich ja sozusagen in der Softwarebereich, insbesondere ERP-Bereich in China sehr gut aus. Du hast ja von einer erfolgreichen Phase, wo nicht SAP ist, ne, das Produkt ist nicht SAP. Wie beschreibst du damals das Produkt oder den Wert dieses Produkts für die internationale oder auch lokale Kunden?
Ja, ich sag mal, der Vorteil ist, wenn man jetzt, also SAP ist eine gute Software, ist ja kein Zweifel daran. Aber auch gerade vor etwas längerer Zeit her ist natürlich manchmal ein Elefant, der so für ein Startup oder eine kleinere Unternehmung vielleicht ein bisschen zu viel ist, sei es von den Prozessen, sei es von her. Und in China geht es ja darum, schnell in die Gänge zu kommen. Man muss agil sein, man muss schnell sein und flexibel sein.
Ja.
Und da ist natürlich ein kleineres ERP-Network, war da einfacher, konnte schneller eingesetzt werden, kostengünstiger und flexibler. Und das war natürlich wert für die internationalen Unternehmen, die dann vielleicht, wenn sie nach 5 Jahren, nach 10 Jahren eine gewisse Größe erreicht haben, sagen, gut, das war jetzt schön und jetzt gehen wir zu SAP, weil jetzt brauchen wir auch die 4. Controlling-Funktion, die man am Anfang vielleicht noch nicht so.
Ja. Ich weiß nicht so ganz genau, welche Phase das ist, aber so, wie war damals die chinesische Produkte, also Kindi oder es gibt noch ein zweites Produkt, komme ich jetzt gerade nicht so gerade drauf.
Jungyo, User Friend, genau.
Genau. Ufida, ne? Ufida.
Ja, genau. Die sind auch nicht schlecht. Andererseits als internationales Unternehmen hat man da natürlich doch schon gewisse Anforderungen am Berichtswesen. Viele internationale Unternehmen, die wollen ja auch nicht in jedem Land was anderes haben. Die sagen, die wollen natürlich dann, was damals mit Scala eben gut ging in China, die können das dann aber auch in Malaysia, in Osteuropa, in Südamerika überall dasselbe System haben und sich nicht jetzt in jedem Land ein Local Player aussuchen. Das ist natürlich für ein internationales Unternehmen sehr mühsam, wenn man dann plötzlich 20 verschiedene Systeme in 20 Ländern haben muss.
Ja. Ich meine, du weißt ja, Zielgruppe unserer Podcasts sind die deutschen KMUs und daher vielleicht in der Zusammenhang interessieren sich viele Zuhörer gerade sich auch, wie entscheidet man, wenn man in China ist, für ein ERP-System. Und ich weiß, dass du bist ja als Berater in dem Gebiet tätig, das ist ein Hauptgeschäft, aber vielleicht hast du da so ein oder andere Tipps, die du in der Zusammenhang vielleicht mit den Zuhörern teilen kannst.
Ja, gut, da muss man natürlich gucken, KMU ist nicht gleich KMU. Wie groß ist das KMU und wie viele verschiedene Landesniederlassungen weltweit gibt es denn? Gibt es da nur zwei oder drei oder ist es ein KMU, das vielleicht schon in den 10 oder 15 Ländern aktiv ist? Warum diese Unterscheidung? Wenn man in 10, 15 Ländern aktiv ist, dann macht es vielleicht Sinn, ein gemeinsames System zu haben, um es einfacher zu machen. Wenn man jetzt sagt, naja, ich bin eigentlich nur in Deutschland, China und noch einem Land aktiv, dann kann es durchaus Sinn machen, mit so etwas wie UFIDA erstmal anzufangen, weil die normalen Standardfunktionen bietet es und es ist sehr kostengünstig, es gibt Beratung überall. Also das sind gute Systeme, die man da als KMU durchaus in Betracht ziehen kann. Und ich denke, da braucht man auch nicht so die Integration jetzt zum Head-Office-System, wenn am Ende des Monats da, ich sage mal, vernünftige Berichte nach Deutschland geschickt werden. Das reicht dann erstmal. Und wenn man eine gewisse Größe und auch Profitabilität erreicht hat, dann kann man immer noch überlegen, ob es jetzt ein Deutscher hat vielleicht SAP, aber auch oder was auch immer man im Head Office hat, ob es das dann sein muss. Ja. Gleich damit anzufangen, ist vielleicht da mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema, aber danke schön für deinen ersten Tipp und so ein fällt einem Entscheidungsträger doch nie leicht, ne? Weil dann noch mit anderen Systemintegrationen noch zusammenhängt, ob das am Shopfloor oder in der Lagersysteme. Deswegen, wenn man jetzt weiterhin Fragen hat, dann findet man dich sicherlich auch noch über LinkedIn oder über andere Netzwerke auch, oder sehr gerne auch über China Hotpot. Ja. Und ich möchte aber jetzt ein bisschen zurückkommen auf dein eigenes Business damals. Ne? Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, als du das gesagt hast. Nehmen wir einfach ERP als so Markt. Und ihr seid nicht die Riesenanbieter wie SAP und ihr seid auch nicht lokal, aber ihr seid so ein quasi KMU in der ERP-Industrie. Ne? Da hast du eine gute Entwicklung, hast du eine Marktpositionierung gefunden. Die Entwicklung war sehr, sehr gut gewesen. Und wie war diese Phase? Ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind. Was hast du konkret umgesetzt oder geplant, sodass ihr da diese also Strategie ist ja auf Papier, aber ihr bekommt ja wirklich die Umsätze rein. Was waren da sozusagen deine Maßnahmen oder deine Ansätze gewesen?
Ja, ich sag mal, diese Phase, wo wir jetzt gerade über geredet haben, die ist natürlich schon 15, 20 Jahre her, wo ich da gewesen bin. Ich meine, ich bin auch nachher noch im ERP-Bereich unterwegs gewesen, aber dann auch in anderen Ländern und bin dann für China zurückgekommen in mehr individuellen Dienstleistungen, Software-Dienstleistungen. Von daher, ich möchte mal sagen, was habe ich getan? Da steht ja auch die Frage dahinter, was muss man in China tun und wie kann man in China erfolgreich sein, denke ich mal.
Ja, genau. Das ist
das ist ja sozusagen auch wenn jemand hier zuhört, der vielleicht auch in einem KMU ist und sagt, Mensch, in China läuft es gerade nicht so gut oder wir überlegen womöglich noch nach China hinzukommen. Was muss ich beachten?
Genau.
Da will ich vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu sagen, ein bisschen ausholen. Das ist ja keine so ganz einfache Frage. Das eine ist, es gibt jetzt auch keine, ja, die Engländer sagen so schön, so eine Silver Bullet, mit so ein Geheimrezept, mit dem man, wenn man das kann, dann wird man erfolgreich. Egal, ob man nach China geht oder nach Polen oder nach Brasilien, du musst einen Markt für dein Produkt oder dein Service haben. Du brauchst gute Leute, du brauchst gute Prozesse und gute Tools, um dein Geschäft voranzutreiben. Also so die Grundbedingungen des Geschäftes, die sind überall gleich. Das ist auch in China gleich. Und diese Basics, die müssen stimmen. Wenn ich ein schlechtes Produkt habe oder schlechte Leute habe, ja, dann kann meine interkulturelle Sensibilität so gut sein, wie sie will, dann wird das mit dem Geschäft auch nichts werden. Und bevor wir dann noch zu so ein paar Tipps kommen, was ist denn jetzt in China, wenn ich diese Basics richtig habe, was sind denn dann so ein paar Erfolgsfaktoren? Durchaus auch noch eine kleine Warnung an KMUs. China ist ein großer Markt. Und er ist ein bisschen anders. Über die Unterschiede, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Man muss als KMU schon committed sein, in China erfolgreich zu sein. Also ich kann nicht einfach sagen, ich schnupper mal für ein, zwei Jahre, mal schauen, wie es ist, sondern ich muss sagen, okay, ich will jetzt hier mit einem 3- oder 5-Jahresplan mich für China committen, durchaus auch finanziell. Und dann ist das ein Riesenmarkt mit Riesenchancen. Wenn ich nur schnuppern will, dann sollte man vielleicht sagen, naja, dann gehe ich nach Ungarn zum Schnuppern oder nach Polen zum Schnuppern. Da kann ich auch als Chef mal morgens hinfliegen und abends wieder zurück. Da muss ich nicht gleich eine ganze Woche unterwegs sein. Das mal vorausgeschickt. Wenn ich mich aber entschieden habe, nach China zu gehen und eine Marktnische gefunden habe, die funktioniert, dann gibt es sicherlich einige Dinge, die in China zu beachten sind und die man, die sozusagen ein bisschen so klassische Erfolgsfaktoren sind für China.
Ja, also vielleicht darf ich mal einhaken. Ich stimme dir voll zu. Ein paar erfolgreiche mittelständige Unternehmen kenne ich auch aus Deutschland, die in China sehr erfolgreich unterwegs sind. Du hast ja gesagt, man muss ja committed sein. Ne? Also da ist sogar die Aussage gefallen, China ist immer Chefsache. Das heißt, der Gesellschafter oder der CEO kümmert sich persönlich auf der auch der Umsatz Anfangsphase nicht so groß ist in Relation zu der Mutterhaus. Aber häufig die erfolgreichen KMUs in China haben häufig die Situation, dass der Gesellschafter oder Gründer oder ja die Hauptentscheider aus der Zentrale sich persönlich gekümmert hat.
Ja, und das ist auch wichtig, dass das nicht so herläuft, weil der Aufwand am Ende eben doch ein anderer ist, als wenn man sagt, ich gehe jetzt nach Ungarn oder in die Slowakei oder nach Holland. Also das wie bei vielen anderen wichtigen Projekten, da muss der Druck vom Chef dahinter sein, dann kann das auch was werden. Was auch bedeutet, das ist eine Sache, das haben mittlerweile die meisten Firmen verstanden. Früher war das nicht immer so. Auch das Managementpersonal, das man in China hat, das müssen gute Leute sein. Da muss man die Besten hinschicken, die man hat. Und nicht sagen, ach, ich brauche jetzt mal einen, der braucht jetzt mal 2 Jahre Ausland, den schicke ich da mal hin, um ihn nachher im Head Office besser weiterverwenden zu können. Sondern es müssen die Besten dorthin, die Dinge zu managen. Leute, die, und da sind wir natürlich schon so, was sind so Erfolgsfaktoren, die besonders stressresistent sind, die einen langen Atem haben.
Ja, genau.
Da die auch darf bereit ich auch sind, mehr zu arbeiten. In China arbeitet man mehr. Die Tage sind länger, an den Wochenenden klingelt das Telefon, sei es von Mitarbeitern, sei es von Kunden. Und auch die Urlaubszeit, da kann man nicht so einfach sagen, ja, ich bin in 2 Wochen wieder da.
Ja, also dein Vorredner, also ich hatte gerade ein anderes Interview, der Dr. Holzinger von Krauss Maffei hat das selber gesagt, seine Erfahrung auch, schickt die besten Leute nach China. Und ich habe aber immer wieder erlebt, der Fehler von einigen KMUs, man hat ja immer so manche Kandidaten durch Karriereentwicklung in der Zentrale, ist gerade keine Posten frei oder man weiß es nicht, wie man mit dem anfängt. Und dann, ja, gerade ist China schreit nach einer Person oder nach Unterstützung und dann schickt man diesen Mann nach China. Häufig scheitert man dann. Ne?
Ja, das ist ein Problem. Ne?
Genau, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Ja, ich meine, das ist zum Beispiel ein Ding, um in China erfolgreich zu sein, dass man bereit sein muss, mehr und auch flexibler eben zu arbeiten. Ja, ich meine, es macht es manchmal auch einfacher. Ich habe auch kein Problem, wenn am Wochenende der Kunde anruft und ich dann am Sonntag entscheiden muss, wo ich Montag hinfliege, dass ich vielleicht die Assistentin am Sonntag kontaktiere und sage, du, ich muss Montag da sein, organisiere mal für mich irgendwie Flug und Hotel. Dann kommt kein entsetzter Aufschrei, wie er in Deutschland käme, sondern dann hat man 10 Minuten später hat man vielleicht seine Flugdaten und seine Hotelbuchung in der Hand. Ja? Das funktioniert natürlich auch.
Ja. Wenn man das ein bisschen vergleicht, du hast ja gerade Deutschland und China Unterschied angefangen haben zu beschreiben. Stellen wir vor, ein deutscher Geschäftsführer und du warst ja lange Zeit für unterschiedliche Gesellschaften in China als Geschäftsführer. Natürlich bist du überwiegend in China unterwegs als in Deutschland tätig, aber trotzdem hast du sicherlich deine eigene Meinung. Was denkst du, was die Geschäftsführertätigkeit angeht, für Unterschiede gibt zwischen Geschäftsführer in China und Geschäftsführer in Deutschland mit einer ähnlich großen Mannschaft, was weiß ich, 30, 40, 50 oder 100 Mitarbeiter?
Ja, das kann ich sehr gut vergleichen, weil ich war ja auch 2-mal als Geschäftsführer in Deutschland unterwegs. Interessanterweise einmal für eine amerikanische Firma war ich sozusagen der Niederlassungsleiter in Deutschland und einmal für eine schwedische Firma, einmal in Frankfurt, einmal in München. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist die Menschenführung und wie man mit Personal umgeht. In China ist die Power Distance zwischen Chef und Mitarbeiter deutlich größer. Das ist im Laufe der Jahre oder ja, ich muss ja schon sagen, schon der Jahrzehnte, ist das in China auch weniger geworden. Ich will mal sagen, es ist besser geworden, weil man als Westler natürlich gerne, sage ich mal, nicht so von oben herab agiert, sondern eben im Team versucht, Lösungen zu finden für die täglichen Herausforderungen. Und das geht auch in China. Nur ist das am Anfang schwieriger. Wenn ich als Geschäftsführer in China daherkomme und dann mal so in die Runde frage, und was denkt ihr denn zu dem Thema? Dann kommt häufig nichts. Dann könnte ich ja natürlich verleitet sein, ja, die haben keine Meinung, dann mache ich mal. Und das ist so ein bisschen wie so, Bekannter von mir hat mal gesagt, das ist wie Fahren ohne Airbag. Alle machen mit und plötzlich irgendwie fährt man gegen eine Mauer und hat einen großen Unfall.
Ja, guter Vergleich.
Der chinesische Mitarbeiter sind auch nicht alle gleich. Aber die Chinesen sind da etwas zurückhaltender. Und nur wenn sie nichts sagen, heißt das ja nicht, dass sie nichts denken. Sie denken sich sehr wohl ihren Teil. Ja. Genauso wie auch ein deutscher Mitarbeiter. Aber man muss das so ein bisschen näher herauslocken. und kriegt dann auch den Input, den man braucht als Manager. Denn auch als Geschäftsführer, ich bin ja nicht allwissend, ich brauche ja den Input und die Zusammenarbeit mit den Leuten. Und wenn man das weiß, dann kann man auch einfacher erfolgreich sein. Ja? Und das ist so ein bisschen wie, was ich am Eingangs erwähnte, das Beispiel als Student mit meiner Freundin, wo ich, sage ich mal, noch etwas naiv so gesagt habe, die wird sich schon melden, wenn sie was zu sagen hat. So, nein, tut sie nicht. und dann hat man ein Problem nachher. Wenn man das weiß, dann kann man da ein bisschen anders herangehen und dann eben erfolgreich sein.
Ja, verstehe. Wenn man jetzt so ein KMU nimmt, da typischerweise KMU ist ja nicht mehr als 250 Mitarbeiter global. In China wird es ja dann eine Tochtergesellschaft noch deutlich weniger sein an Mitarbeiter. Was erwartet man so ein KMU in China an besonderer Schwierigkeit jetzt im Vergleich zu vielleicht großen Konzernen? Da gibt es natürlich bekannte Namen dafür, ne?
Ja. Eine Schwierigkeit ist sicherlich, dass man als KMU weniger Ressourcen hat. Und China, manches ist halt ein bisschen anders. Die Bürokratie wird besser insgesamt, aber ist natürlich immer noch eine Menge. Und je nachdem, in welcher Branche man jetzt tätig ist, das Umfeld ist auch ein bisschen anders. Wenn man in irgendwelche Lösungen hat, das ist gerade im IT-Bereich natürlich sehr, sehr offensichtlich. Google, Facebook, WhatsApp und all diese Dinge kann man nicht nutzen. Im privaten Bereich, da sagt man, na gut, statt WhatsApp benutze ich jetzt WeChat. Das ist eine Sache von 5 Minuten, da habe ich mich umgestellt. Wenn man natürlich IT-Systeme hat, wenn man Marketing betreibt und da gewisse Prozesse aus Deutschland hat, da ist der Aufwand dann natürlich schon wieder etwas höher, sich da auf die chinesischen Systeme einzustellen. Und das ist dann wieder das, wo man sagt, naja, da muss man schon ein bisschen Commitment haben, um das dann auch zu durchdringen und auch wirklich zu machen. Ja. Gleichzeitig bedeutet das auch, den Leuten in China als KMU dann auch die Freiheit zu geben, das zu machen. Also ich hatte es auch in einer Firma vorher, die Leute hatten so ein bisschen Angst vor den chinesischen IT-Systemen. Ah, und wenn ihr da von China aus auf unsere Head-Office-Systeme zugreift, wer weiß, dann kommt da die ganze Spyware und dann kommt der chinesische Geheimdienst. Und was die alles für Ängste hatten, zum Teil berechtigt, zum Teil auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Und die Lösung war dann zu sagen, naja, ihr in China, ihr wisst schon, was am besten ist, macht mal. Und das war dann sehr gut. Da hatten wir die Freiheit, konnten lokal dann eben auch eigene Lösungen finden, sei es von den internen Strukturen, sei es vom Marketing und vom Doing her. Und das ist, glaube ich, dann auch, was ein KMU dann auch tun muss, was auch der Besitzer, der bei einem KMU, wenn es im Privatbesitz ist, der kennt natürlich alles. Das ist da manchmal so eine Schwelle, den Leuten auch die Freiheit zu geben. Der Chef will eigentlich immer überall draufschauen. Aber dann eben, wenn er gesagt hat, ich habe jetzt einen guten Mann oder ein gutes Team in China, den habe ich ständig das Vertrauen, lauft mal los und macht mal, dann kann man erfolgreich sein. Wenn man alles aus dem Head Office, sage ich mal, so gängelt, wie man es gewohnt ist oder einfach, weil man die Firma vielleicht von Grund auf aufgebaut hat, dann wird man sich in China ein bisschen schwer tun.
Ja, da würde ich, ich denke, das ist sehr wertvoll. Da würde ich so deine Aussage so ein bisschen übersetzen und dann vielleicht auch etwas etappenweise auflösen für die Zuhörer. Die Herausforderung ist natürlich sehr stark, ne, für KMU. Erstens, weil man wenig Ressourcen hat und dann zweitens ist die lokale Voraussetzung so, dass man viele Prozesse, beispielsweise IT-gestützte Prozesse nicht funktionieren, die man in Headquarter kennt. Auf anderer Seite in China, der Markt fordert noch schnellere Reaktionszeit, weil der Markt so dynamisch ist. Deswegen sagst du, man muss committed sein, auch viele Stunden zu schmeißen. Und um schnell zu sein, um gut zu sein in dem Markt. Wie kann man diese Schnelligkeit aneignen? Da sagst du, eine wichtige Stoßrichtung ist, dass man vom Headquarter genügend Freiraum bekommt. Ne? Dass sich so,
ja, das ist
so ein
richtig,
bisschen strukturieren, könnte so ein Weg sein, ne? Das so, um die Herausforderung zu meistern. Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr wertvoller eine sehr wertvolle Anregung. Funktioniert natürlich in wirtschaftlich guter Zeit immer, die Freiraum. Ne? Wenn jetzt ein bisschen eng wird, wirtschaftlich ein bisschen eng wird, je nachdem, welche Erwartungshaltung von der Headquarter ist, dann ist vielleicht doch wird die Zügel enger genommen. Die Kehrseite von deiner Aussage ist ja, auch wenn man die Zügel enger nimmt, ist man nicht unbedingt schlauer als derjenige, der in China ist, weil man ja den Markt gar nicht kennt. Das ist dann so eine Gefahr dann, dass man vielleicht doch die Situation nicht unbedingt in die bessere dreht, ne?
Ja, ich meine, das kommt dann wieder darauf hin, was auch schon einer deiner anderen Interviewpartner gesagt hat, man muss die besten Leute da haben. Wenn man jetzt, sag ich mal, in Polen ein Problem hat, dann kann der Eigner da auch mal schnell auch mal ein Team hinschicken und da unterstützen. Das geht in China nicht so einfach. Da kriegt man nicht die Leute, die mal eben rüber wollen. Man hat einen ganz anderen Aufwand. Das Team vor Ort muss ein gutes Team sein. Und dann fällt es auch in schwierigen Zeiten vielleicht etwas einfacher, die nötige Freiheit zu geben. Ja, aber natürlich gibt es da ein Spannungsverhältnis auch in China muss man Geld verdienen, auch da gelten die normalen Marktgesetze, ja.
Genau.
Ist schon klar.
Der Markt ist natürlich zu komplex, sehr komplex, nicht zu komplex, sehr komplex im Vergleich zu vielleicht ein osteuropäisches Land, die dann deutlich kleiner ist. Lässt sich auch nicht so schnell dann auch wirklich die Regel überblicken, wenn jemand selbst eine gute Ressource aus Headquarter kommt. Ne? Das kommt ja noch dazu. Ja, das ist sehr hilfreich. Da führt uns schon fast zu Ende unserer inhaltlichen Part dieser Interviews. Mich würde einfach interessieren, du bist gerade in Deutschland, aber was ist grundsätzlich dein Plan für die Zukunft?
Ich bin jetzt in Deutschland, aber mein Plan ist, das weiterzumachen, was ich bisher auch gemacht habe, als Geschäftsführer, als Senior Manager, Firmen zu helfen, ihr Geschäft zu entwickeln. Ich habe natürlich die China-Kompetenz, das ist jetzt mit Corona alles ein bisschen komplex, dann da natürlich nach China zu gehen. Andererseits, ich habe es in Osteuropa, in Deutschland, in anderen Ländern gemacht, aber da habe ich die Erfahrung, das macht mir auch Spaß, auch eine Firma, dann auch Leute sich entwickeln zu sehen, selbst wenn man vielleicht irgendwo heimgeht, um einen Turnaround zu machen, wo man erstmal harte Dinge machen muss, um dann die Früchte zu ernten. Aber das werde ich auch in den nächsten Jahren weitermachen.
Das heißt, du siehst deine berufliche Zukunft nach kurzer Corona-Pause weiterhin in China für deutsche Unternehmen unterwegs zu sein, ne? Das ist so.
Ja, ich sage mal, gehe gerne wieder nach China, weil ich bin so oft da gewesen, das gefällt mir gut. Da schaue ich jetzt mal, bin ich im Gespräch mit verschiedenen Firmen. Da gibt es ja zwischendurch auch die Möglichkeit, mal Interimsmandate auch anderswo anzunehmen. Weil, wie wir auch gesagt haben, so gewisse Grundkompetenzen oder gewisse Grundprozesse, wenn ich eine Firma manage, ob das nun in Deutschland, Polen oder China ist, sind da auch vergleichbar.
Ja. Ich habe neulich eine Studie in die Hand bekommen, ich habe die konkrete Zahl jetzt nicht im Kopf, eine hohe Prozentzahl an deutschen KMUs haben bis jetzt noch gar kein China-Geschäft oder geschweige denn China-Niederlassung. Und ich ich denke gerade wegen Corona überlegen doch einige jetzt, ne, China als einen Treiber für sein Geschäft zu sehen und für eine schnellere Erholung des Marktes. Vielleicht eine von den letzten Anregungen. Was hat bis jetzt China-Geschäft deinen bisherigen Arbeitgeber, alle, die häufiger sind, die ja KMUs aus Europa, gebracht als Unternehmen? Also Ihr Schritt nach China, was haben Sie daraus eigentlich geerntet?
Ja, was haben Sie geerntet? Also Sie haben am Ende, alle haben Sie was geerntet und es hat sich gelohnt, den Schritt nach China zu machen. Mhm. Meine Arbeitgeber waren jetzt ja vom KMU her also schon größer als 250 Leute, aber es waren jetzt keine Riesenkonzerne. Mhm. Also es hat sich am Ende für alle gelohnt, den Schritt zu machen. Mhm. Denn aber es war zum Teil vielleicht ein etwas längerer Prozess, als man sich erhofft hat, bis man ernten konnte.
Mhm. Ja.
Aber es ist gerade für kleinere Firmen ist es ja nicht zu unterschätzen, der Aspekt, erstmal abgesehen von der reinen Firmen-PNL, was passiert denn, wenn ich einen Kunden in Deutschland habe, der in China unterwegs ist, mhm, und ich kann den meine Dienstleistung in China nicht anbieten? Mhm. Dann bleibt da gar nichts anderes übrig, als in China sich einen anderen Lieferanten zu suchen. Mhm. Und wenn dieser Lieferant dann sagt, naja, in Deutschland kann ich dir das aber auch anbieten, dann sagt der Kunde vielleicht, naja, ich habe ja lieber einen Lieferanten in zwei Länder und schupp ist man auch das Geschäft im Heimatmarkt los.
Mhm. Ja.
Oder umgekehrt, es gibt so viele chinesische Firmen gehen ins Ausland. Entscheidungen werden und wenn man da durchaus auch mal mit einem größeren chinesischen Konzern, mit einer chinesischen Firma ins Gespräch kommt und sagt, du willst nach Europa gehen, in Europa ist Deutschland der größte Markt, da sind wir, da können wir dir Produkte, Services, was auch immer anbieten, dann kann man über China auch für Deutschland Geschäft generieren. Das ist nicht so einfach, das am Anfang hinzukriegen, dieses Ping-Pong-Spiel, aber das kann sehr ertragreich sein.
Ja, da sagst du eigentlich, es sind zwei Strategielevel. Einmal ist natürlich direkt Geld verdienen aus China. Das dauert ein bisschen länger. Man muss ja anfangs ein bisschen mehr investieren als vielleicht in einem anderen Land, die etwas einfach gestrickt oder näher dran ist an Headquarter. Das andere sagst du aus strategischer Grund, ja, die Wettbewerbssituation zu sichern oder zu verteidigen oder auszubauen, muss man auch nach China gehen, um den Kunden global zu bedienen. Das ist das, was du gesagt hast. Also sehr wertvoll. Ich denke, das ist sehr klar. Müssen sich einfach die KMU-Zuhörer jetzt für sich überlegen. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Du warst sehr lange in China. Wenn du jetzt in China auch wieder essen gehst, privat, gehst du dann chinesisch essen oder gehst du europäisch essen?
In Deutschland oder in China?
In China.
In China. Ja, in China gehe ich sehr gerne chinesisch essen. Während in Deutschland, ja, gibt es auch einige chinesische Restaurants, wo es so ein bisschen chinesischer schmeckt und nicht so eingedeutscht ist mittlerweile, weil es ja auch eine große Chinese Community gibt. Aber chinesisch essen gehe ich lieber in China als in Deutschland.
Wenn du in China lebst, was aus Deutschland vermisst du? Also nicht unbedingt auf Essen, kannst du gerne auch was zu Essen sagen, aber was vermisst du insgesamt aus Deutschland, wenn du lange Zeit in China lebst?
Oh, wahrscheinlich haben alle spontan Schwarzbrot gesagt, die du interviewst und die Deutsche sind. Das ist bei mir natürlich auch so. Ein bisschen die Natur. Das ist durchaus schön von der Lebensqualität, wenn man in Deutschland am Wochenende vielleicht mal ins Grüne fahren kann. Das ist, wenn man in Shanghai lebt oder auch in Kanton, nicht ganz so einfach.
Wenn du in China unterwegs bist, in der Stadt, nutzt du Didi, Taxi oder U-Bahn?
Je nachdem, wo ich hin will. Also ich nutze sowohl U-Bahn in Shanghai als auch Didi. Die U-Bahn versuche ich so zwischen 8 und halb 10 versuche ich sie zu vermeiden morgens.
Ja, das ist wirklich sehr ändernd, ne? Ja, du hast
Ja.
ja wirklich viele Erfahrungen und viele Erfahrungen möchte vielleicht auch die in Anführungsstrichen China Neulinge sich gerne auch vor China-Reise schon gewusst. Außer jetzt, dass wir so einen Podcast anbieten können. Vieles kann man ja nicht so in die Tiefe gehen. Bist du grundsätzlich bereit, falls jemand Interesse zeigt, dich als Mentor oder als Coach anzufragen?
Ja, gerne. Da denke ich, könnte ich sicherlich was beitragen, sei es jetzt auf persönlicher Ebene oder wenn eine Firma da jemanden hat, wo sie denken, der bräuchte vielleicht ein bisschen Unterstützung, weil er noch ein bisschen Junior ist.
Ja, das find ich toll. Also, ich meine, Mentor ist ja deswegen auch wertvoll, dass man auch die Mentees nicht dieselbe Fehler wie der Mentor selber manchmal macht, ne? Das ist auch wertvoll daran. Also, natürlich gibt es auch Mentor, die überhaupt keine Fehler gemacht haben, aber das ist eher selten. Die allerletzte Frage unser Interview. Wen hast du sonst noch als Empfehlung für mich, der ich auch interviewen kann, als deutsche China-Experte?
Da hatte ich gestern nachgefragt bei einem Bekannten, der wechselt gerade seinen Job und da hat er dankend abgelehnt. Da komme ich noch auf dich zu, da frage ich noch ein, zwei weitere.
Alles klar. Dankeschön für deine Unterstützung und liebe Zuhörer, ich hoffe, dass es Ihnen euch auch gefallen hat. Also Peter, mir hat es sehr gefallen. Ich weiß sogar ein bisschen mehr, dass du schwedische Hintergrund hast. Wusste ich gar nicht. Also da weiß ich auch ein bisschen mehr. Also danke für deine Offenheit und für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung und gutes Gelingen weiterhin.
Dankeschön und auf Wiederhören, ne?
Danke, tschüss.
Tschüss.